wenn du jetzt zurückblickst auf die Zeit und auch das, was du jetzt inzwischen gelernt hast, warum es überhaupt dazu gekommen ist, wie das Ganze quasi bei dir entstanden ist. Ich meine, wir sind ja irgendwo tagtäglich und auch ich mit der, oder du ja auch mit der Social Media Arbeit, sind wir auch in gewisser Weise, ne, Süchten irgendwo auf andere Art und Weise ausgesetzt oder welche Art von Sucht auch immer. Was würdest du sagen, braucht es? Oder wie kann sich jemand vor so etwas schützen? Wo muss man selber hingucken, dass es eben nicht erst zu dem, ich sag mal, Ausbruch der Sucht überhaupt kommt? Ist es weil ein stabiles Umfeld hattest du ja, du hattest ja ein soziales Leben, du warst eingebunden, du hattest einen Job irgendwie, rein äußerlich gesehen lief es ja soweit.
Mein Name ist Annika Echt und ich heiße dich ganz herzlich im Erlebe dich echt Podcast willkommen. In diesem Podcast erwarten dich spannende Gäste und Solo-Folgen rund um dein echt gutes Leben.
Heute habe ich einen ganz spannenden Podcast-Gast. Das sage ich zwar jedes Mal, aber diesmal stimmt es wirklich. Und ich habe ausnahmsweise, ich hatte schon lange keinen Mann mehr zu Gast im Podcast. Deswegen herzlich willkommen, Sascha Heilig. Schön, dass du da bist.
Ja, schön, dass ich hier sein darf, liebe Annika. Es ehrt mich sehr, muss ich sagen. Also wirklich. Auch, dass ich jetzt seit langem mal wieder der erste Mann bin im Podcast.
Sie ist eine doppelte Ehrung quasi.
Besser geht
Ich freue mich sehr, denn wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger tatsächlich, haben uns jetzt sozusagen über Social Media wiedergefunden und wollen heute ein bisschen über deine Geschichte sprechen, vom Spielsüchtigen zum Autor, Vortragsredner und Erfahrungsexperten. Wie das alles zusammenhängt, da werden wir sicherlich gleich drüber sprechen, da bin ich sehr gespannt. Gibt es irgendwas zu Beginn, was die Zuhörer unbedingt über dich wissen müssen?
Was müssen Sie über mich wissen? Also, ich bin 36 Jahre alt, bin spielsüchtig und ich sage immer, ich bin spielsüchtig, auch wenn ich spielfrei bin, weil der Grundsatz, nach dem ich auch lebe, ist so ähnlich wie beim Alkoholiker oder gleich wie beim Alkoholiker. Ich bin und bleibe mein Leben lang spielsüchtig, egal ob ich jetzt abstinent bin oder nicht. Und ein Mitpatient von mir, von der letzten stationären Therapie, die ich gemacht habe im Jahr 2017, hat mal zu mir gesagt, Sascha, bedenke, die Sucht ist erst vorbei, wenn der Deckel zugeht. Heißt also, wenn ich sterbe, erst dann bin ich befreit von meiner Sucht. Und das ist so eigentlich mit das Wichtigste, die Kernaussage an dem Ganzen, was ich auf jeden Fall am Anfang gerne mitgeben würde. Ja,
ja, da hatte ich direkt einen kleinen Gänsehautmoment. Geht ja gut los hier mit dir, Sascha. Ich habe ja eben schon gesagt, vielleicht kannst du uns kurz mit in deine Geschichte holen, weil vielleicht gibt es jetzt Menschen da draußen, die können sich gar nichts darunter vorstellen. Was heißt das denn, wenn man spielsüchtig ist? Also wie sah damals dein Alltag aus, sofern es einen Alltag gab?
Also angefangen hat alles bei mir mit meinem 20. Lebensjahr, also jetzt über 16 Jahre her. Und ich habe in Köln gewohnt damals und habe in einer Diskothek gearbeitet und hatte dort Serviceleitung irgendwann. Und dort war es dann auch so, dass Veranstaltungen auch in der Woche stattgefunden haben. Und diese Veranstaltungen waren halt so, keine Ahnung, zwei Uhr nachts waren die zu Ende. Ich hatte aber keinen Führerschein zu dem Zeitpunkt. Und das heißt, ich musste immer Zeit überbrücken, um dann mit der S-Bahn nach Hause fahren zu können. Und an diesem einen Jahr, das ist immer sehr dramatisch gewesen. Und an diesem einen Tag war es dann halt wieder so, es war eine Veranstaltung in der Woche, die war so gegen 2 Uhr zu Ende. Und ich hatte dann zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins, ich gehe zu Fuß zum Hauptbahnhof Köln, ungefähr eine halbe Stunde Wegzeit. Möglichkeit zwei, ich setze mich in das benachbarte Tag- und Nachtcafé, warte da, trinke meinen Kaffee und fahre dann mit der S-Bahn nach Hause. Und ich habe mich an diesem Tag für, beziehungsweise in dieser Nacht für Möglichkeit zwei entschieden und dass das eigentlich die schlechteste und schlimmste Entscheidung in meinem Leben war zu diesem Zeitpunkt, weiß ich heute, damals halt nicht. Wenn ich könnte, würde ich genau diesen Tag nochmal neu erleben und diese Entscheidung ändern. Denn ich bin dieses Tag nach Kaffee gegangen und ich hatte bis zu meinem 20. Lebensjahr nie Berührungspunkte mit Spielautomaten, Spielhallen oder sonstiges. Das hat mich nie interessiert. Und in dieser Nacht bin ich in diesen Tag nach Kaffee rein und hatte mich an die Theke gesetzt, habe meinen Kaffee bestellt und habe so diesen Blick schweifen lassen durch dieses Kaffee. Und dann blieb ich an einem Spielautomaten hängen, aber auch nur, weil dort ein älterer Mann vor dem Spielautomaten saß und dort vehement wirklich drauf eingeprügelt hat und rumgeflucht hat und das dann meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, weil ich nicht verstanden habe, warum er da jetzt so aggressiv auf diesen Automaten reagiert. Und ich habe mich dann immer wieder davon abgewandt und habe gedacht, gut, lass ihn. Und kurze Zeit später gab es einen lauten Jubelschrei, eben genau wieder von diesem älteren Mann. Und auch da war wieder meine Neugier geweckt. Und alle sind aufgestanden in diesem Café, sind zu ihm hin. Also wir waren insgesamt 10 Leute, die da saßen, sind zu ihm hin, haben auf die Schulter geklopft, haben gesagt, hey, das hast du verdient, herzlichen Glückwunsch. Und wer nicht du? Und ich habe auch gedacht, okay, gut, da muss aber Spannendes passiert sein. Gehe ich auch mal hin und schaue mir das mal an, was da passiert ist. Und dann habe ich halt gesehen, dass dieser ältere Mann wirklich ganz gut Geld gewonnen hatte. Und vom objektiven Erscheinungsbild her, ohne es abwerten zu meinen, wirklich war... Und konnte er es auch ganz gut gebrauchen. Und ich habe mich wirklich gefreut für ihn, bin auch dann wieder zurück an meinen Platz gegangen. Und ja, der ältere Mann hat sich das ausbezahlen lassen und war dann weg. Und der Automat war halt frei. Und dann habe ich in meiner Tasche gekramt und habe noch 2 Euro gefunden und habe halt gedacht, okay, gut, was hast du jetzt schon zu verlieren, ne? Außer halt Zeit, die du jetzt sowieso hier verbummeln müsstest in irgendeiner Form. Wirfst du mal die 2 Euro ein, guckst du, was passiert. Wenn nichts passiert, auch gut. Wenn was passiert, okay. Und habe das halt gemacht, habe die 2 Euro eingeworfen, habe dasselbe Spiel gespielt wie dieser ältere Mann. Und tatsächlich, und ich hatte keine Ahnung, wie das Ding überhaupt funktionierte, habe tatsächlich bin 10 Minuten nachher 698 Euro gewonnen. Also nachher hatte ich da 700 Euro stehen. Und war natürlich völlig perplex von dieser ganzen Situation, weil ich natürlich unglaublich viele Glücksgefühle hatte. Ich habe mich tierisch darüber gefreut. Und der erste Gedanke, der mir in den Kopf kam, war natürlich, okay, krass, warum soll ich dann noch arbeiten gehen, wenn das doch hier so einfach funktioniert? Ich sitze hier 10 Minuten, werfe 2 Euro rein, bekomme 698 Euro geschenkt. Ist doch schön. Ja, habe mir das Geld ausbezahlen lassen, meine S-Bahn fuhr irgendwann und dann bin ich nach Hause. Und habe am nächsten Morgen, als ich dann wach wurde, habe ich erst gesagt, ich hätte es geträumt, habe mein Portemonnaie geguckt und es ist halt nicht geträumt. Es ist halt wirklich passiert, habe mich dann nochmal gefreut, war duschen, habe mich angezogen, bin raus und auf dem Weg zur Sparkasse, weil ich wollte das Geld dann einzahlen, sind mir erstmal aufgefallen, wie viele Spielhallen eigentlich so in meiner näheren Umgebung von meiner Wohnung sind. Und das waren direkt 2 Stück. Und ich habe dann 650 Euro eingezahlt und 50 Euro habe ich behalten. Und an dem Tag hatte ich halt frei und dann habe ich noch so gedacht, so, ja gut, okay, was machst du mit dem Tag? Gehst du mal in eine Spielhalle vielleicht? Probierst du es einfach mal aus, weil was einmal geklappt hat, klappt vielleicht nochmal. Und dann bin ich halt in eine Spielhalle rein. Und das ist so eine ganz andere Welt, die man dann betritt. Ne? Also die da vielleicht schon mal drin waren, wissen jetzt, wovon ich spreche. Die anderen, die noch nicht drin waren, versuche ich das mal bildlich zu beschreiben, du kommst halt in diese Spielhalle rein, da liegt meistens mal so ein roter Teppich, dann gehst du zu diesem Empfangstresen hin, da stehen dann immer sehr freundliche Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und ja, fragen dich halt nach deinem Personalausweis, den musst du halt zeigen und wenn du den gezeigt hast und alles passt, dann kommt halt die nächste Frage, okay, was möchtest du trinken, Kaffee, Cappuccino, Latte Macchiato, Cola, Wasser, keine Ahnung, was auch immer, hier vorne liegen auch halb belegte Brötchen, die kannst du essen, wir haben auch Zigaretten, die gibt's gratis und so weiter. Das Einzige, was sie halt nicht sagen, ist, ja, dass du dich halt an diesen Automaten setzen sollst und dein ganzes Geld da reinwerfen. Das sagen sie natürlich nicht, aber damit bezahlst du halt quasi diese Annehmlichkeiten. Aber im ersten Moment fühlst du dich halt wie der König. Also in meinem Fall jetzt. Und es ist halt auch so eine etwas dunklere Atmosphäre. Ja, also wirklich, es ist von außen kannst du nicht reinsehen. Das heißt, Tageslicht kommt eigentlich gar nicht rein. Alles sehr abgedunkelt. Du hast schöne, gemütliche Bürostühle, ja, dass du halt natürlich auch so viel Zeit wie möglich dort verbringen kannst. Und die ersten 50 Euro, die ich dann da eingezahlt habe, die waren natürlich weg. Und ich habe da nie wieder in irgendeiner Form so hoch gewonnen. Die Herausforderung bei der Geschichte war aber nur, dass ich dann irgendwann zu diesem Punkt kam, aus einmal spielen würde öfter spielen, aus öfter spielen würde immer spielen. Das heißt, ich habe da halt Gefallen dran gefunden und habe dann das als Zeitvertreib genutzt und habe dann halt immer öfter gespielt. Und dann mal so alle 2, 3 Tage und irgendwann ging es dann über, dass ich jeden Tag gespielt habe. Und das relativ schnell sogar. Ich kam halt in so einen Flow rein, dass ich halt nur noch für diese Spiele gelebt habe. Also für mich gab es nichts Wichtigeres, als zu arbeiten, um Geld zu haben, um dieses Geld dann halt in Spielautomaten investieren zu können. Und ich bin auch immer wieder in dieselbe Spielhalle gegangen. Und das war dann schon wie so eine Familie. Ja, du kanntest die Leute, 80% von allen, die da drin sind, sind immer die gleichen. Sie kommen immer zur gleichen Uhrzeit, zu selben Tagen. Man verabredet sich da drin. Man leiht sich auch mal Geld untereinander. Und ja, man ist halt einer von vielen in diesem Moment. Die Herausforderung ist halt immer dann dieses, wie du dich draußen verhältst. Und so war es halt bei mir auch. Ja, ich habe dann ein Schauspiel mir angeeignet. Und deswegen sage ich auch immer, ich als Spielsüchtiger bin ein besserer Schauspieler als jeder GZSZ-Darsteller oder was weiß ich was. Weil nach außen hin habe ich halt nie mehr anmerken lassen, was wirklich eigentlich los ist. Ne? Und man muss sich das halt vorstellen, ich habe jeden Tag Geld verloren. Ich habe nie wieder wirklich Geld gewonnen. Ich habe auch nie wieder eigentlich Geld mit rausgenommen aus der Spielhalle, weil irgendwann verlierst du halt dadurch, dass du es jeden Tag machst, diese Realität zu Geld. Ja, du wirfst das Geld ja ein und dann wird es rübergebucht. Und in dem Moment, wo es dann rübergebucht ist, sind es halt Punkte. So, das heißt, du verlierst diese Wertigkeit von dem Geld. Und wenn du halt gewonnen hast, dann musst du dieses Geld, diese Punkte wieder rüberbuchen, damit es echtes Geld wird. Und ich weiß es auch mal, ich habe mal 1.000 Euro gewonnen, tatsächlich. Und die Rüberbuchungszeit von Punkten auf Geld hat insgesamt über 4 Stunden gedauert. Und der Punkt ist natürlich, was machst du dann? Du wartest ja keine 4 Stunden und sitzt vor diesem Gerät und denkst, okay, wann ist es endlich fertig? Sondern du gehst zu anderen Geräten. Und das Geld, was du da rausholst, lässt du in anderen Geräten. Das heißt, im Endeffekt, nachher hast du gar nichts mehr gewonnen. Mhm. Sondern sogar noch viel, viel mehr eingezahlt. Und das ist halt so ein bisschen das Spiel daran. Und die Spielhalle zum Beispiel, spielen auch, sie hat auch gesagt, ich habe gesagt, kannst du mir das nicht auszahlen jetzt irgendwie, das bucht ja rüber. Und dann hat sie gesagt, so, nee, darfst du nicht, weil es sind halt Punkte. Sie kann es erst auszahlen, wenn es wirklich links auf der Seite ist und richtiges Geld ist. Vorher kann sie es halt nicht machen. Und das ist schwierig.
Und wenn du jetzt sagst, es hat quasi keiner, ne, im Außen gemerkt, wie was innerlich eigentlich los war, wie sah das dann im Alltag aus? Weiß ich nicht, hast du dich mit Freunden, Familie überhaupt noch getroffen? Saß dann da eigentlich nur nervös, wann kann ich wieder gehen? Oder wie hat sich das so in deiner Gefühlswelt irgendwie auch gespiegelt? War das so eine Unruhe oder wie sah das aus?
Naja, dadurch, dass ich nur für Spielen gelebt habe, war mir alles andere egal. Ne? Für mich war immer nur dieser Punkt, ich habe mir halt alles an Vorschuss geholt, was ich irgendwie holen konnte bei meinem Arbeitgeber. Das hieße, am ersten habe ich halt auch kein Geld mehr bekommen, um irgendwie Miete zu bezahlen oder sonstiges. Und ich hatte halt auch irgendwann kein Geld mehr, weil das Geld relativ schnell weg war immer. Mhm. Und das Einzige, was dann wirklich entscheidend war, wie komme ich an neues Geld? Und dann habe ich halt auch Betrugsdelikte begangen. Ich habe eBay-Kleinanzeigen-Betrug begangen und so weiter. Habe gute Freunde von damals. Ich habe halt früher, man muss sich das vorstellen, in der Zeit, bevor das anfing mit der Spielsucht, war ich wirklich so sozial. Das war für mich sehr, sehr wichtig, ja, dass ich auch sozial angesehen bin, dass ich Freunde hatte, dass ich auf Geburtstage eingeladen war und so weiter und so fort, weil das natürlich auch dieses Gesellschaftliche war für mich unglaublich wichtig. Und ich habe das auch echt gut gefunden. Und seit meinem 20. Lebensjahr ging das halt rapide bergab, weil für mich dann wirklich nur noch die Freunde in der Spielhalle zählten, und es waren keine Freunde, ja, und der Spielautomat und das Geld. Und alles andere war mir egal. Ich habe diese Freunde dann um Geld betrogen, ich habe sie angelogen, ich habe meine Eltern um Geld betrogen und angelogen. Aufs Übelste, muss man auch dazu sagen. Und deswegen habe ich mich komplett isoliert. Und natürlich war immer diese Nervosität da, ja, dieses jeden Morgen aufstehen und du denkst sofort wieder nur ans Spiel und hast diese Bilder vor Augen und denkst, okay, gut, wo hole ich jetzt heute Geld her? Und dann fängst du an, diese Betrügereien zu machen. Ich habe dann Waren eingekauft, zum Beispiel, früher war es noch Quelle und so weiter. Alles auf Rechnung, immer elektronische Artikel, die ich dann in anderen Verkaufsläden zu Geld machen konnte. Einfach nur, damit ich halt das schnelle Geld irgendwie habe. Und ich habe dafür alles in Kauf genommen, wirklich alles, mir war das egal. Ich wusste natürlich auf der einen Seite, was passiert, wenn ich es tue, aber auf der anderen Seite war es mir einfach egal, weil ich einfach dieses Suchtverlangen stillen wollte. Und deswegen sage ich auch heute ist es tatsächlich noch so, jetzt mit 36, die Spielsucht oder die Sucht an sich macht unglaublich einsam, ja, weil du dich komplett isolierst. Das beste Beispiel, was ich immer gebe, ist meine Ex-Freundin zum Beispiel damals, die habe ich lieber im Glauben gelassen, dass ich sie jede Nacht betrüge, weil ich nicht nach Hause gekommen bin, anstatt ihr halt zu sagen, dass ich halt die Nächte in der Spielhalle verbracht habe. Und das war halt die Schauspiel. Ja, ich habe sie wirklich da in den Glauben gelassen. Das hat sie emotional komplett kaputt gemacht. Mhm. Sie konnte nach mir nie erstmal 1, 2, 3 Jahre keine Beziehung mehr führen, weil sie das so dermaßen getroffen hat, bis sie mal irgendwann verstanden hat, das hat sie halt auch erst, als ich in die Öffentlichkeit gegangen bin mit meiner Geschichte, dann mal verstanden hat, warum ich das alles überhaupt gemacht habe. Und dieses Schauspiel aufrechtzuerhalten, dass wirklich keiner im Außen merkt, dass ich eigentlich spielsüchtig bin und dass ich ein ganz großes Problem habe und straffällig geworden bin ohne Ende, das ist halt mega anstrengend, weil du ja auch immer überlegen musst, okay, wem habe ich was erzählt? Und du kannst ja auch mal nachfragen, ne, wann bekomme ich mein Geld? Und dann musst du dir was Neues einfallen lassen, dann brichst du den Kontakt ab, dann suchen dich die Leute, dann klingeln die Leute bei dir zu Hause und so weiter. Das habe ich alles gehabt. Und das ist unglaublich schwierig, auch als meine Eltern mich dann von zu Hause verbannt haben. Also um das alles jetzt zu erzählen, müsste ich, weiß nicht, da könnten wir eine Podcast-Folge von 2, 3 Stunden drüber machen. es sind so viele Dinge halt einfach passiert, die ich halt einfach billig in Kauf genommen habe. Ja.
Das heißt, du hast damals auch noch bei deinen Eltern gewohnt?
Nee, ich habe alleine gewohnt. Das habe ich schon in meinem 18. Lebensjahr. Ich bin ausgezogen, also sofort, als ich das konnte. Und deswegen habe ich alleine gewohnt. Ja,
okay. Ja, und über welchen Zeitraum hat sich die Sucht dann quasi ausgebreitet, bis ja dann irgendwann der Punkt kam, dass du gesagt hast, oder jemand anderes, das erfahren wir wahrscheinlich gleich, so geht's nicht weiter.
Das hat so, ja, das ging halt von einem, anderthalb Jahren.
Ach, krass.
Da war dieser Punkt erreicht, wo ich mich schon öfters vor Gericht verantworten musste, aufgrund dieser Betrugsdelikte. Ne? Wenn man bei eBay halt Sachen verkauft, die man nicht hat, gibt es halt eine Anzeige, das ist ganz legitim.
Schwierig, ja.
Aber das hat mich nie abgehalten, ne? Muss man auch dazu sagen. Also ich habe mich dann vor Gericht verantwortet und so weiter, aber die Geldstrafen, die Sozialstunden und so weiter, haben mich alles nicht abgehalten. Ich habe das dann also abgeleistet oder wie auch immer. Ich habe immer einen Weg gefunden, um es irgendwie zu bereinigen. Aber abgehalten hat es mich nicht. Und dann irgendwann gab es dann diesen einen großen Knall, als ich dann nachts wieder gezockt habe, morgens in meine Wohnung rein. Und eine Sache, das sage ich halt immer wieder. Wir Spielsüchtigen, und ich rede jetzt erstmal nur von mir, durch das Schauspiel, was wir nach außen hin tragen, sind wir auch im Körperlichen halt immer sehr gepflegt. Das ist jetzt anders als bei anderen Süchten. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel vom Alkoholiker sprechen oder von einem Drogenabhängigen oder was auch immer, dann siehst du das irgendwann im Körperlichen, weil die Substanzen halt dazu führen, dass du es körperlich siehst. Bei den psychosomatischen Süchten, sprich also Spielsucht etc., da siehst du es halt nicht, weil das alles in deinem Kopf stattfindet. Und das war halt auch bei mir so. Ich war immer äußerlich sehr gepflegt. Ich war immer rasiert. Also ich habe es mir nicht anmerken lassen, dass irgendwas ist. Auch meine Wohnung immer aufgeräumt. Und dann bin ich an diesem einen Morgen bin ich nach Hause gekommen, habe meine Tür aufgeschlossen und meine ganze Wohnung war durchwühlt. Und dann habe ich halt gedacht, dass irgendwie erst eingebrochen wäre oder sonstiges. Und dann habe ich halt aber auch im nächsten Moment gesagt, das kann halt nicht sein, weil kein Einbrecher schließt die Tür. Und dann, ja, mein Computer war weg, alles, ne, Kisten waren offen und auf dem Schreibtisch lag halt ein weißer DIN-A Vierzettel von der Kriminalpolizei Bergisch-Gladbach, wo halt drauf stand, wir haben heute eine Hausdurchsuchung bei Ihnen durchgeführt, anwesend waren die und die Polizisten, Ihr Vermieter, bitte melden Sie sich umgehend bei der Wache, zwecks Terminabstimmung und weiterem Prozedere. Und an diesem Morgen war es dann das erste Mal, dass ich verstanden habe, dass hier gerade etwas ganz, ganz Schlimmes passiert. Weil eine Hausdurchsuchung passiert nicht einfach so. Für eine Hausdurchsuchung musst du schon wirklich ziemlich viel gemacht haben. Und ich habe dann meinen Anwalt angerufen, der mich da die ganze Zeit vertreten hat und war völlig aufgelöst und habe ihm halt gesagt, was passiert ist. Und dann hat er mir gesagt, okay, Sascha, dann jetzt haben wir ein ernsthaftes Problem, beziehungsweise du hast ein ernsthaftes Problem. Du rufst jetzt sofort bei der Polizei an, du machst sofort einen Termin, ich begleite dich, dann gucken wir, was dir vorgeworfen wird und dann schauen wir weiter. Aber das jetzt hier, um das in aller Deutlichkeit zu sagen, das ist wirklich ernst. Und ich habe dann auch sofort, nachdem ich mit ihm telefoniert habe, bei der Polizei angerufen. Da hieß es dann, ja, wir haben schon auf Ihren Anruf gewartet. Und habe mich dann kurze Zeit später bei der Polizei einbefunden zur Befragung. Und ich kam in den Raum rein mit meinem Anwalt. Da saßen dann zwei Kriminalpolizisten und vor mir standen 10 Aktenordner voll. So diese DIN-A4-Akten, diese dicken DIN-A4-Aktenordner voll mit allen möglichen Briefen von mir. Denn sie haben nicht nur meinen Computer mitgenommen, sondern auch alle geschlossenen und offenen Briefe, die in irgendeiner Form eventuelle Betrugsdelikte mit sich tragen. Und wenn ich natürlich Ware bestelle auf Rechnung, bekomme ich halt auch irgendwann die Rechnung. Und wenn ich es nicht bezahle, erste Mahnung, zweite Mahnung, dritte Mahnung,
Ja.
Mahnbescheid, Verschreibungsbescheid etc. Und ich habe alle Briefe halt immer verschlossen gelassen, weil es mich halt nicht interessiert hat auf der einen Seite. Ich habe sie in irgendwelche Kartons rein, Schubladen rein, bis sie voll waren, aus dem Auge, aus dem Sinn, fertig. Und in diesem Moment war es halt so, dass die Polizei alles mitgenommen hat und wirklich aus jedem einzelnen Schuldenpunkt, den ich hatte, einen einzelnen Straffall daraus gemacht haben. Und ich wurde nachher in über 110 Fällen des Betruges angeklagt, mit gewerblichem Betrug, weil ich auf den Namen auch, ich habe mir Firmennamen einfallen lassen, als ich nicht mehr auf meinen Namen stellen konnte, habe auf den Namen von meiner ganzen Familie in irgendeiner Form bestellt, nur damit ich halt diese Ware bekomme. Das zeigt halt einmal mehr, wie krank man in diesem Moment einfach in seinem Denken ist. Ja, dass man wirklich, man nimmt alles in Kauf dafür, nur um dieses Geld zu bekommen. Um seinen Kopf vor allen Dingen ruhig zu stellen. Es geht ja nachher gar nicht mehr darum, ob du gewinnst oder verlierst. Das weißt du schon lange nicht mehr. Sondern es geht wirklich einfach nur darum, dass du diese Bilder in deinem Kopf, dieses ständige Verlangen, du musst, du musst, du musst, dass du das ruhig stellst. Der Alkoholiker macht das mit Alkohol. Ja? Der steht morgens auf, fängt an zu zittern, denkt, okay, ich brauche jetzt Alkohol, damit ich funktioniere. Auch das ist natürlich eine Kopfsache und eine körperliche Sache. Und so war es halt bei mir auch. Und dann, ja, saß ich da 4,5 Stunden im Verhör, bin raus, und hatte einen Tag später bei meinem Anwalt einen Termin und er war der Erste, der mich dann mit einer Frage konfrontiert hat und hat halt gesagt, okay, Sascha, pass auf, aufgrund dessen, was jetzt alles bei der Polizei war und gesagt worden ist, stelle ich jetzt eine Frage und diese Frage wirst du mir offen und ehrlich beantworten. Wenn du es nicht tust, kann und will ich dich nicht weiter vertreten. Und ich habe gesagt, okay, gut, und ich wusste halt, er war der einzige Mensch, der mir in irgendeiner Form noch helfen konnte. Und ich brauchte ihn ja. Weil ich ja wusste, ich habe ja verstanden, dass das hier eine ganz, ganz schlimme Situation ist. Da habe ich gesagt, okay, gut, schieß los. Und dann hat er gesagt, ja, kann es sein, dass du spielsüchtig bist. Weil alles das, was jetzt in deinen Akten steht und so weiter, es lässt keinen anderen Schluss zu. Da habe ich gesagt, so, ja, das kann sein, weil ich kann nicht ohne dies spielen. Und das war das allererste Mal, dass mich jemand damit proaktiv konfrontiert hat. Und ja, daraufhin in der Kurzfassung Therapieantrag gestellt für eine stationäre Therapie, das Verfahren ausgesetzt bis zur Absolvierung der stationären Therapie. Ich war in der ALG-Klinik Mönchwies, 8 Wochen, vollstationär, war mit die beste Zeit meines Lebens, muss ich sagen, weil ich in diesen 8 Wochen halt auch verstanden habe, okay, gut, warum ist das passiert? Was haben meine Eltern damit zu tun? Was haben Glaubenssätze zum Beispiel auch damit zu tun? Was hat das Mindset damit zu tun? Und so weiter und so fort. Und dann kam ich raus und musste mich vor dem Schöffengericht Berlin-Schlepper verantworten. Habe dann 2 Jahre Bewährungsstrafe mit 1 Jahr Bewährungsfrist bekommen, also jetzt haben 3 Jahre Bewährung. Bin also mit mehr als nur 2 blauen Augen da rausgekommen, aber auch nur, weil ich halt geständig war, weil ich die stationäre Therapie gemacht habe. Ich habe dann alle Zelte abgebrochen in Köln, Berlin-Schlepper, habe gesagt, okay, gut, ich ziehe jetzt nach Cochem, damit ich irgendwo neu anfange, weil ich wollte mit diesem ganzen negativen Umfeld einfach nichts mehr zu tun haben in irgendeiner Form. Alles hinter mir lassen, neu anfangen, habe das auch gemacht. Und das war halt so diese positive Zukunftsprognose, die noch mit eingespielt hat. Und bin dann halt nach Kochen und habe da ein komplett neues Leben angefangen. Habe eine Ausbildung angefangen als Hotelfachmann, hatte Spiel, war komplett spielfrei, habe mir angeeignet, auch so im Unterbewusstsein, wenn ich halt eine Spielhalle sehe, irgendwie da wahrnehme, dass ich die Straßenseite wechsle, damit ich ja keine Geräusche wahrnehme oder sonstiges. Habe mich um meine Schulden gekümmert, die so damals um die 30.000 Euro sich belaufen haben, dass ich die sukzessive abbezahle, meine Ausbildung gemacht. Wie gesagt, alles ganz normal. Habe dann meine jetzige Ex-Frau auch kennengelernt bei meinem ersten Friseurbesuch und habe ein ganz normales Leben tatsächlich dann geführt.
Bei deinem ersten Friseurbesuch? Wie lange warst du denn nicht beim Friseur?
Nein, also da in Koche.
Ach so.
So, nicht, also, ne? War schon öfters bei dem Friseur, aber bei dem ersten Friseurbesuch in Koche habe ich sie ja kennengelernt. Und ach geil, ich war nie.
Ja, nach Corona ist ja alles möglich, so ungefähr. Ja, ne? Da sind Menschen auch lange nicht zum Friseur gegangen. Das hat im Start, musste ich mal kurz einhaken. Ja.
Und ja, es lief alles gut. Also wirklich, ich habe meine Ausbildung dann abgeschlossen, auch mit 1,0. Und kam dann nach meiner Ausbildung, hatte auch in der Zwischenzeit halt geheiratet. Und als meine Ausbildung rum war, ja, da kam ich halt so ein bisschen ins Straucheln. Also es war halt dann von jetzt auf gleich kein Job mehr irgendwie und ich wusste nicht genau, was ich machen sollte und war so am Überlegen. Und bei meinen Eltern, muss auch dazu sagen, mein Vater Doktortitel in Chemie, relativ hohes Tier bei der Bayer AG gewesen in Leverkusen, meine Mutter Oberstudienrätin am Gymnasium gewesen, ne, mit Fächern wie praktische Philosophie, evangelische Religion, Französisch, Englisch, also das Beste, was dir eigentlich passieren kann. Und sie waren halt immer sehr darauf getrimmt, nach dem Motto, es gibt nur einen Weg, dieser Weg ist gerade, es gibt keine Abweichung links und rechts und du musst was in deinem Leben erreichen, damit du gutes Geld verdienst, weil mit Geld bist du alles, ohne Geld bist du nichts, Geld hat einen hohen Stellenwert, du brauchst einen hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft, du brauchst einen vernünftigen Abschluss und so weiter und so fort. Deswegen natürlich auch der 1,0-Abschluss als Hotelfachmann war natürlich toll für meine Eltern. Und aber dann war halt auch wieder der Punkt, okay, was machst du jetzt? Jetzt studier doch, ne, damit du ein Hotel leiten kannst und so weiter und so fort. Und dann habe ich halt irgendwann auch mit dem Studium angefangen, aber davor war ich halt in dieser Schwebe und habe mich dann eher so um den Friseursalon von meiner Ex-Frau gekümmert und habe da so die Buchhaltung gemacht, weil mit zweien konnte ich ganz gut umgehen, auch wenn ich den Faktor Geld nicht mehr wusste oder nicht mehr wahrnehmen wollte, aber Thema Buchhaltung und so weiter konnte ich gut. Sie nicht so. Und deswegen habe ich das gemacht. Aber es ist ja keine tagfüllende Aufgabe. Und dann kam halt der große Rückfall. Und das war halt auch so einfach banal, halt aus Langeweile und aus Unvorsichtigkeit. Ich habe dann diese Buchhaltung gemacht und habe danach, wollte ich meine E-Mails checken und war in dem einschlägigen E-Mail-Portal drin. Und auf einmal blinkte dann so unten rechts so eine helle Anzeige auf mit hier, zahl jetzt ein, du bekommst so und so viel Bonus und Freispiele und es ist ganz einfach. Und ich habe halt wirklich 5 Minuten diese Anzeige angestarrt. Ich hätte einfach wegklicken können, das habe ich aber nicht. Ich habe einfach diese Anzeige angestarrt. Und dann habe ich so bildlich gesagt, dieses Engelchen-Teufelchen-Spiel gehabt. Und das Engelchen hat immer gesagt, nee, lass es sein. Klick es weg und gut ist. Und das Teufel immer, nee, mach. So. Und wenn ich halt 5 Minuten auf diese Anzeige starre, ist klar, was passiert. Und dann habe ich wirklich mich angemeldet, dieser Anmeldeprozess bis hin zu, dass ich spielen kann, mit Konto verifizieren und so weiter, dauert mal locker zwischen 7 bis 10 Minuten, aber ganz locker. Das habe ich alles durchlaufen, ne? Und ich habe dann Geld eingezahlt. Ja, und dann ist es halt gewesen wie beim ersten Mal. Ne? Mit wenig Einsatz, maximal Erfolg. Und dann habe ich innerhalb kürzester Zeit plötzlich 278.000 Euro gewonnen. Und das ist über eine Viertelmillion Euro. Und das tatsächlich war dann der endgültige Anfang vom Ende. Weil dieses Geld, was ich dann bekommen hatte, erstmal musste ich es ja meiner Ex-Frau erklären, wo das ganze Geld herkommt. Wir waren ja verheiratet und so weiter, hatte keinen
Job.
Also
du hast es auch tatsächlich ausbezahlt bekommen?
Ich habe es tatsächlich ausbezahlt bekommen. Ich habe sogar einen Anruf gekriegt vom Casino. Da wurde eigentlich herzlichen Glückwunsch. Das ist ja großartig. Was machen Sie denn jetzt mit dem ganzen Geld und so weiter? Und ich habe dann gesagt, ja, ich fliege mit der Familie nach New York, weil ich mal nach New York wollte. Ich war bis heute nicht in New York. Hatte halt auch gute Pläne. Ne? Und dann kam auf einmal der Satz meiner Eltern, mit Geld bist du alles, ohne Geld bist du nichts. Und auf einmal hatte ich Geld. Und auf einmal war ich jemand. In meinem Kopf. Und ich habe dann auch angefangen, das Geld kam. Eine Woche später war es auf meinem Konto. Ich habe natürlich, also man muss dazu sagen, meine Ex-Frau wusste ja von allem. Ich habe ja offen ehrlich mit ihr gesprochen. Sie kannte meine Vergangenheit, auch mit der Spielsucht. Sie hat es aber nicht gemerkt, dass ich da diesen Rückfall hatte. Und als ich selbst gemerkt hatte, als diese 278.000 Euro da standen und ich gerafft hatte, dass ich halt einen Rückfall hatte, habe ich mir das ausgedruckt, die ganzen Beträge. Ich konnte nur in 10.000 Euro Schritten auszahlen, das Ganze. Also habe knapp 28 Auszahlungen gemacht, nicht nur knappe, sondern ich habe 28 Auszahlungen gemacht. Und habe das ausgedruckt und bin zu ihr nach vorne in den Friseursalon und habe halt gesagt, so hier, pass auf, komm mal bitte kurz mit nach hinten ins Büro, muss sie da was zeigen. Und ja, sie ist mit nach hinten gekommen und hatte eigentlich gar keine Zeit. Und dann habe ich einfach den Zettel dahin gehalten und habe gesagt, ja, hier, guck. Und dann guckt sie und sagt, ja, was ist das denn? Ne? Hier 10.000, 10.000, 10.000. Habe ich gesagt, ja, guck auf die letzte Seite. Und dann sagt sie, ja, okay, 278.000 Euro. Was ist das jetzt? Und dann habe ich gesagt, so, ja, die habe ich gerade gewonnen. Und dann hast du hier wirklich bei ihr gesehen, ich beschreibe es auch immer so, du hast so zwei Gesichtshälften gehabt. Die eine hat sich halt gefreut, die andere war halt völlig entsetzt und sauer und traurig und alles, weil sie es einfach nicht gemerkt hat in dem Moment. Und sie wusste halt, dass das ein Rückfall ist. Und ich habe dann hier auch meine Bankkarte gegeben, habe gesagt, hier, das passiert nicht nochmal und passt drauf auf und so weiter. Aber hey, wir haben jetzt über eine Viertelmillion Euro gewonnen. Wir können jetzt die Schulden bezahlen und so weiter. Und dann überwiegte natürlich die Freude über das Geld. Mhm. Aber die Schutzmechanismen, halt zu gucken, okay, gut, da ist jetzt ein herber Rückfall passiert mit einem exponentiellen Gewinn, das hätte man machen müssen. Ja, und das habe ich halt nicht gemacht und sie in dem Moment halt auch nicht. Und dann habe ich ein Auto gekauft für 30.000 Euro, mir VIP-Plätze beim 1. FC Köln. Ich habe die meine Schulden bezahlt, ich habe die Schulden von dem Friseursalon von meiner Ex-Frau bezahlt und so weiter. Und dann habe ich halt irgendwann aufs Konto geguckt und dann habe ich halt gemerkt, dass das Geld weniger wurde. Und ich war aber auch in dem Moment plötzlich sozial wieder relativ gut angesehen. Ne? Also ich habe halt die Freunde mit ins Fußballstadion genommen, die fanden das immer ganz toll und war halt auch auf Geburtstagen wieder und sonstiges. Ne? Also alles das, dieses Klischee halt wieder voll drin. Und dann habe ich aufs Konto geguckt und das Geld wurde weniger und ich habe gedacht, oje, mit Geld bist du alles, ohne Geld bist du nichts. Was passiert jetzt, wenn das Geld weniger wird? Dann kommst du in den Status, du bist nichts. Und dann habe ich angefangen, 5.000 Euro pro Tag im Casino zu lassen, weil ich dann gedacht habe, okay, was einmal geklappt hat, klappt nochmal. Also genau dasselbe Spielchen, nur halt mit ganz anderen Beträgen. Und das war halt der komplette Abstieg. Ne?
Und ging es dann da auch wieder so weit, dass du mit Betrug und Co. dir Geld organisiert hast? Oder wann hast du da die Reißleine ziehen können?
Ich war voll drin. Also das hat keine 2 Tage gedauert. Da habe ich wirklich den ganzen Tag nur noch gezockt und das 5.000-Euro-Limit komplett ausgeschöpft. Dann immer auf 0 Uhr gewartet, dass die nächsten 5.000 quasi zur Verfügung standen. Und dann war halt irgendwann alles weg. Bin 3 Monaten von Auszahlung Gewinn über Erhalt bis alles weg, 3 Monate. Und dann war ich auch wieder voll drin in Betrugsdelikten, habe 2 damals sehr gute Freunde um sehr viel Geld betrogen, habe meine Ex-Frau um sehr viel Geld betrogen, habe mit der Existenz von ihr gespielt, mit der Existenz von allen Angestellten, weil ich Gelder aus dem Friseursalon genommen habe, um zu zocken, immer in der Hoffnung, dass ich das alles wieder zurückgeben kann durch den großen Gewinn, weil ich wusste ja, es hat ja einmal funktioniert, ja. Also wird es dann auch nochmal klappen, aber es hat nie, nie wieder geklappt. Habe voll halt wieder in das Strafgesetzbuch gegriffen, aber das Schlimmste ist halt einfach an der ganzen Sache, den Schaden, den ich wirklich bei, also nicht nur den Geldschaden, sondern vor allen Dingen auch den emotionalen Schaden, den ich halt diesen Menschen zugefügt habe, die ich da wirklich um so viel Geld betrogen habe und vor allen Dingen auch meine Ex-Frau. Ne, ich habe meine Ex-Frau ja jeden Tag angelogen. Ich meine, ich habe mir eine Hintertür offen gehalten, als sie meine Bankkarte gegeben hat. Ne? Ich habe, was brauche ich zum Einzahlen? Online-Banking. Ich brauche nur die TAN auf meinem Handy, das war's. Und das habe ich ihr halt nicht gegeben. Die Bankkarte war mir ja noch egal. Und sie hat mir halt blind vertraut. Daraufhin, dass ich ihr halt gesagt habe, dass ich das nie wieder mache, hat sie mir vertraut. Wir waren verheiratet. Und sie hat halt immer an das Gute geglaubt an mir. Ne? Sie hat immer gedacht, ich würde sie halt nicht belügen und betrügen. Und das habe ich halt getan. Und auch da zeigt es halt einmal mehr, ne, wie krank man in diesem Moment dann halt wieder ist. Einfach, dass einem wirklich selbst auch die Beziehung oder auch die Ehe einfach komplett egal ist.
Und gibt es heute noch Menschen, mit denen du auch regelmäßig in Kontakt stehst, mit denen du befreundet bist, wie auch immer, die diese Zeit auch mitbekommen haben? Also konntest du Beziehungen aus dieser Zeit retten oder hast du heute tatsächlich ein komplett anderes Umfeld?
Ja, man muss halt so sagen, das ganze Ding ist ja auch alles wieder aufgeflogen, weil ich wieder eine Hausdurchsuchung hatte. Aufgrund dessen, weil ich, wie gesagt, mit einem der guten Freunde da um sehr viel Geld betrogen habe. Und wie gesagt, das jetzt alles im Detail zu erzählen, das wird halt, wie gesagt, den Rahmen hier sprengen. Deswegen kürze ich es ab. Wen es interessiert, mal kurz Eigenwerbung in eigener Sache. Es gibt bei mir auf der Webseite noch Podcast-Folgen, wo das dann.
Das verlinken wir dann in den Shownotes, genau, für die ausführliche Version.
Und mein Buch, da steht auch alles drin. Es ist tatsächlich so, dass ich mit meiner Ex-Frau nur sporadisch Kontakt, also die Ehe ist in die Brüche gegangen. Ja. Das ist aber auch noch gar nicht so lange her. Das ist Tatsache letztes Jahr passiert. Also wir haben uns letztes Jahr getrennt im Guten, weil halt einfach die komplette Emotionsbasis, Beziehungsbasis, die ja mit Emotionen verbunden sein muss, mit Liebe und so weiter, das ist halt alles komplett auf der Strecke geblieben. Ne? Um es kurz zu erklären, es gab einen Gerichtsprozess, einen neuen. Ich wurde zu 5 Jahren Bewährung verurteilt, also 2 Jahre Bewährung, 3 Jahre Bewährungsfrist. Und danach gab es einen Zeitungsartikel, weil ein Reporter im Gerichtssaal saß. Und das heißt, ab diesem Moment wusste jeder in Koche und Umland, was mit mir ist. Aha. Und meine Ex-Frau war halt immer, dass sie gesagt hat, ey, in guten wie in schlechten Zeiten. Sie hat diesen Satz wirklich gelebt. Und sie hat gesagt, hey, wir gehen da durch, wir schaffen das. Und sie hat auch jedem, der ihr gegenübergetreten ist im Friseursalon, gesagt hat, hey, wie kannst du mit so einem nur zusammen sein? Ist doch das Allerletzte. Und der hat dich belogen, der hat mit deiner Existenz gespielt und so weiter und so fort. Wie kannst du nur? Und sie hat immer gesagt, ey, der Junge hat eine Krankheit, der ist spielsüchtig und ich habe verstanden, was das ist. Und wenn du das nicht verstehst, entweder sprichst du mit ihm selber, ja, oder, sorry, salopp gesagt, du hältst das Maul und gehst. So, und sie hat halt auch über die Hälfte ihrer Freunde zum Beispiel daraufhin dann über die Wupper gehen lassen, mehr oder weniger, weil sie halt voll und ganz hinter ihm stand. Und es gab noch eine Insolvenz nachher von dem Friseursalon, weil aufgrund dessen, dass die Gelder halt fehlten und so weiter, musste der Friseursalon Insolvenz. Aber auch das haben wir zusammen geschafft. Also wir konnten wirklich in krassen Situationen haben wir zusammengehalten. Und wir haben uns da durchgeboxt und der Salon steht jetzt besser da als vorher, das muss man auch sagen. Und wir kamen dann letztes Jahr irgendwann zu dem Punkt, dass wir gesagt haben, hey, aber diese ganze Emotionsbasis ist halt einfach nicht da. Und sie hat dann auch zu mir gesagt, hey, ich kann dir nie wieder zu 100% vertrauen, was völlig legitim in Ordnung ist. Und das war auch einfach der Punkt dann für mich, wo ich gesagt habe, ja, dann hat die Ehe ja so gesehen keine Grundlage. Und ich bin auch der Auffassung, dass jeder glücklich werden darf und insbesondere sie. Weil ich muss da auch immer ganz ehrlich zu sagen, ich habe ihr unglaublich viel zu verdanken, weil sie mir halt in diesen 5 Jahren, die wirklich sehr, sehr hart waren nach diesem Zeitungsartikel, wo alle über mich hergezogen sind, mir quasi rücklings das Messer in den Rücken gesteckt haben und so weiter, war sie trotzdem immer da und sie hat immer zu mir gehalten. Und das werde ich ihr nie vergessen, dass sie das getan hat. Weil ich glaube, wenn sie nicht da gewesen wäre, wüsste ich nicht, ob ich jetzt heute noch auf diesem Stuhl sitze. Und deswegen ist es für mich halt unglaublich wichtig, dass es ihr gut geht und dass sie ein gutes Leben führt. Und das hat sie mehr als verdient. Und deswegen haben wir auch damals dann, also letztes Jahr, diese Entscheidung getroffen, sodass ich dann auch von Kochen nach Koblenz gezogen bin, weil ich mich in Kochen sowieso auch nicht mehr wohlgefühlt habe und sie jetzt auch ihr Leben hat. Und deswegen haben wir da so sporadisch Kontakt, wenn mal irgendwas ist oder so, dann ja. Aber ansonsten der Einzige tatsächlich, der noch da ist in irgendeiner Form, ist Raphael ein bisschen, Raphael Stenzhorn. der mir ja 2018, das war dann nach meiner letzten stationären Therapie, ja, die als einziger quasi die Chance gegeben hat und gesagt hat, ey, es ist mir egal, was die Leute über dich erzählen. Die Leute kamen zu mir, die haben gesagt, stell dich nicht ein, ich stelle dich jetzt aber ein, weil ich vertraue dir, ich schenke dir einmal das Vertrauen, wenn du es enttäuscht, ist halt vorbei. Und ich habe es über 4 Jahre nicht enttäuscht. Ich war nachher die rechte und linke Hand von ihm. Wir haben unglaublich coole Projekte zusammen gemacht. Wir haben eine unglaublich krasse Weiterentwicklung gemacht. Ich vor allen Dingen durfte über 4 Jahre die beste Persönlichkeitsschule durchlaufen, wofür andere viel, viel Geld bezahlt haben. diese durfte ich durchlaufen, durfte unglaublich tolle Menschen kennenlernen, durfte verstehen auch, warum Geld zum Beispiel in meinem Kopf immer als schlecht assoziiert wurde, durfte das ändern, durfte meine Glaubenssätze ändern, erkennen, verstehen, ändern, mein Mindset und so weiter und so fort, dass ich überhaupt heute auch als Unternehmer funktionieren kann, 2 Unternehmen führe, während angestellt, ein Autor geworden bin, dass ich mir eine Geschichte rausbringe, das habe ich Raphael zu verdanken. Und da haben wir noch so sporadisch Kontakt, aber wir haben es halt auch beide weiterentwickelt, er mit seinem Unternehmen, ich mit meinem. Und ansonsten ist da tatsächlich keiner. Und deswegen sage ich ja, sucht macht einsam. Das ist tatsächlich heute noch so. Ne? Ich meine, wenn du meinen Namen googelst, findest du alles über mich. Und das ist halt für viele einfach auch so ein Punkt, die halt einfach sagen, ey, der ist und bleibt spielsüchtig, den kannst du nie vertrauen. Ja, das ist halt so.
Was wir jetzt, wenn du jetzt zurückblickst auf die Zeit und auch das, was du jetzt inzwischen gelernt hast, warum es überhaupt dazu gekommen ist, wie das Ganze quasi bei dir entstanden ist. Ich meine, wir sind ja irgendwo tagtäglich und auch ich mit der, oder du ja auch mit der Social-Media-Arbeit, sind wir auch in gewisser Weise, ne, Süchten irgendwo auf andere Art und Weise ausgesetzt oder welche Art von Sucht auch immer. Was würdest du sagen, braucht es oder wie kann sich jemand vor so etwas schützen? Wo muss man selber hingucken, dass es eben nicht erst zu dem, ich sag mal, Ausbruch der Sucht überhaupt kommt? Ist es ein stabiles Umfeld hattest du ja. Du hattest ja ein soziales Leben, du warst eingebunden, du hattest einen Job irgendwie. Rein äußerlich gesehen lief es ja soweit.
Das kann man halt schlecht pauschalisieren jetzt, ne? Was jetzt wie wo zu tun ist. Das Einzige, und das ist ja, ne, ich mache ja auch Workshops in Schulen und Unternehmen und so weiter zu diesem Thema Sucht. Das, was ich dort halt auch immer wieder sage, gerade auch bei unseren Kindern, Jugendlichen und so weiter, ist natürlich das Thema Handy, Social Media, In-App-Käufe, Spiele etc. ein Riesenthema. Ich sage immer, ich bin in den 90er Jahren groß geworden, aber wie gab es das nicht? Ja, Nokia 3210, fertig. Snake, das war das Einzige, was wir hatten. Snake. Und das hast du 3-mal gespielt, hast du keinen Bock mehr. Also, wir haben noch SMS geschrieben, es gab kein WhatsApp, kein TikTok, kein Instagram, nichts. StudiVZ und ICQ, das war's.
Und mal aus Versehen aufs Internet gedrückt und panisch wieder und, geschlossen.
Und dann war die Prepaid-Karte leer. So. Ja. Und nein, und das ist halt einfach, wir leben in einer Zeit, wo es immer alles schneller und besser, moderner und so weiter funktioniert. Es gibt immer neue Plattformen, ne? Jetzt ChatGPT und was nicht alles. So. Das, was ich halt immer sage, ist, du musst dich selbst überprüfen. Ja, du musst halt schauen. Und so also war es ja bei mir zum Beispiel mit Social Media. Ich habe nun mal leider eine Affinität dafür, für Süchte, sagen wir es einfach mal so. Ja, so ganz krass. Und auch bei Social Media habe ich gemerkt, als ich angefangen habe damit, als ich damit in die Öffentlichkeit gegangen bin, habe ich jeden Tag gepostet. Jeden Tag habe ich einen Beitrag gemacht. Und ich habe mich irgendwann dazu ertappt, dass mir das überhaupt nicht gut getan hat. Dass ich irgendwann gemerkt habe, so, boah. Und als ich abends aufgestanden und gedacht habe, oh, morgen musst du schon wieder ein Posting machen, was postest du denn jetzt? Und so weiter und so fort. Und irgendwann ist da wirklich so wie so eine Art Sucht draus geworden, dass ich auch immer gucken muss, okay, wer liked jetzt die Beiträge und immer kommentieren und dies, das, jenes. Und da war für mich irgendwann so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, stopp, weil das hier geht in die falsche Richtung. Das darf so nicht sein, dass ich permanent am Handy hänge und permanent gucken muss, was irgendwie Sache ist. Und heute ist das auch noch so, dass ich manchmal ertappe, dass ich wirklich, keine Ahnung, ich sitze irgendwo beim Essen, habe das Handy in der Hand. Ja, und dann denke ich mir auch immer, Junge, leg doch mal das Handy weg. Ja, aber das bewusst, ist... Ja. Wir sind halt in einer Zeit, wo du unglaublich viel mit Suchtpotenzial oder mit Dingen konfrontiert wirst, die ein hohes Suchtpotenzial haben. So ist es richtig. Und du musst einfach für dich selbst wissen, ob das jetzt gut oder schlecht ist gerade für dich. Ich sag's auch immer mit diesem Thema Bildschirmzeit oder so. Ja, auch bei unseren Kindern und Jugendlichen. Ja, wie viel Bildschirmzeit hast du? Ne? Und hinterfrage dich. Muss es jetzt wirklich sein, dass du jeden Tag am Handy bist oder dass du bei Social Media präsent bist? Mein Gott, lass doch Social Media sein. Ich meine, ja, bei dir und mir ist es auch ein Teil unserer Arbeit, natürlich. Ja, so. Und da ist es schwierig, dann Social Media mal sein zu lassen. Aber auch da gibt es halt Sachen, wo man sagt, okay, gut, ich habe jetzt Zeitfenster von A bis B. Ja. So. Und da arbeite ich, da ist Social Media und der Rest ist Social Media freie Zeit. Und dann mache ich Sport, dann gehe ich raus, dann treffe ich mich mit Freunden, was auch immer. Ne? Und das ist halt so ein Punkt, wo ich jedem halt immer sage, sensibilisiere dich selber dafür. Und wenn du das nicht selber kannst, dann suche dir jemanden, der es kann und der dich darauf aufmerksam macht. Und sieh es nicht als Vorwurf, sondern sieh es als Hilfestellung. Ne, wenn du mit deinem Partner zusammen bist oder sonstiges und du sitzt am Tisch und du holst plötzlich dein Handy raus mit im Gespräch, dann darfst du es dir rausnehmen, dass du deinem Partner sagst, kannst du dein Handy bitte weglegen. Ich kenne jemanden zum Beispiel, wo die Freundin hingeht und ihm das Handy nach einer gewissen Zeit wirklich wegnimmt. Und die einfach sagt, komm, gib her, jetzt ist gut für heute. Und dann schickt die das ein und dann ist Feierabend. Und dann bekommt er das auch erst irgendwann irgendwie abends oder am nächsten Morgen halt wieder. Das ist halt so. Ne? Aber man muss sich wirklich selbst sensibilisieren für dieses Thema. Und ich sage es immer wieder, unsere Kinder und Jugend, die muss dafür sensibilisiert sein, für die ganzen Themen, die da so aufploppen. Aber auch gerade Unternehmer zum Beispiel. Ne? Das ist ja auch so ein großes Thema, Chefetage, Unternehmer. Wie handhabst du dein Unternehmen? Sorgst du dich um deine angestellten Mitarbeiter zum Beispiel? Wie tust du das? Sensibilisierst du auch in deinem Unternehmen genau auf solche Themen? Das tun die wenigsten, weil halt viele einfach sagen, es ist bei uns kein Thema. Ich sage mal, bestes Beispiel. Mich hat mal, schon gar nicht so lange her, ein großer Konzern kontaktiert mit so einem weißen Tee und Magentafarben drumherum.
Könnte das nur sein?
Und der Betriebsrat hat mich kontaktiert und hat gesagt, hier Sascha, pass auf, oder Herr Heilig, pass auf, wir haben bei uns festgestellt, dass wir ein großes Suchtpotenzial haben, also dass wir viele Angestellte bei uns haben, die ein Suchtpotenzial haben oder Süchte haben. Wir würden ganz gerne bei der nächsten Mitgliederversammlung für über 3.500 Mitarbeiter und Angestellte einen einstündigen Themenblock machen zum Thema Suchtprävention. Ich habe gesagt, ja, super, machen wir. Ja, kurz die Modalitäten geklärt. Dann eine Woche später rief dieselbe Dame mich nochmal an und sagte, Herr Heilig, pass auf, wir hatten gerade die Vorstandssitzung und der Vorstand hat es abgelehnt. Der Vorstand hat gesagt, nein, bei uns gibt es so eine Problematik nicht. Wir brauchen keinen Vortrag über Sucht oder Suchtprävention oder sonstiges. Wir brauchen Vorträge, die die Mitarbeiter motivieren, dass sie noch mehr Leistung bringen, dass sie noch mehr Umsatz bringen und so weiter. Das ist das, was wir brauchen, aber nicht sowas. Und da habe ich mir einfach nur gedacht, genau. Und deswegen gibt es Leute wie mich, die in Unternehmen nämlich genau diese Vorträge halten, weil in jedem Unternehmen hast du dieses Problem. Aber die wenigsten in der Chefetage erkennen es halt. Oder legen da halt eine Gewichtung drauf.
Das ist ja jetzt ein ganz eigenes Thema rund um Unternehmenskultur, Philosophie und wie gehe ich eigentlich mit meinen Mitarbeitern und den Menschen um. Aber spannend ist für mich ja auch noch die Frage, was würdest du denn sagen, hilft bei diesem Thema? Also auch damals, ne, du hattest jetzt den Anwalt, der dich irgendwann mal gefragt hat, ist das ein Thema, der klar, zum einen der Aufklärung überhaupt jetzt drüber zu sprechen. Vielleicht hört jetzt jemand auch dieses Interview und sagt, oh ja, muss ich mal genauer hingucken. Ist es ein, ich gehe mal in mein Umfeld und frage einfach mal so, hey, übrigens, hast du eigentlich Süchte? Wie sieht's aus? Also wie kann ich denn dafür oder dabei unterstützen, dieses Thema mehr zu verbreiten, ist der falsche Ausdruck, aber mehr Bewusstsein dafür zu schaffen?
Also eine Sucht an sich oder ein Süchtigen an sich zu erkennen, ist schon mal schwierig. Außer halt, wie ich schon mal gesagt habe, wenn du stoffgebundene Süchte hast, dann siehst du es sofort. Die Sache ist wirklich, du musst oder du solltest schauen und prüfen, wie dein Gegenüber reagiert. Also wenn er plötzlich Dinge tut, die er vorher nie getan hat, wie bei mir zum Beispiel, immer wieder nach Geld fragen, ja, und sich plötzlich isolieren, abkapseln oder sonstiges, alles Dinge, die er nicht getan hat, ist das ein erstes Warnzeichen dafür, dass irgendwas nicht stimmt. Den Fehler, den du aber nicht machen darfst, ist, auf einen Spielsüchtigen quasi lossprinten und sagen, wie du es gerade eben auch so in der witzigen Form natürlich gemeint hast, da wollte ich so, erzähl mal, was sind deine Süchte? Da machen wir gar nichts. Ja. Da überhaupt nichts. Ne? Beste Beispiel ist mein Anwalt. Mein Anwalt hat mich in einer Situation konfrontiert, wo ich nicht anders konnte, als die Wahrheit zu sagen, weil ich selbst verstanden habe, dass wenn ich jetzt lüge, das Thema durch ist. Und ich hatte zum Beispiel gestern auch einen Call mit einem Betroffenen, der bei mir so Soforthilfe-Call gemacht hat. Und der hat auch gesagt, er hat seiner Freundin jetzt Geld geklaut und so weiter. Und seine Freundin ist auf ihn zugekommen und hat gesagt, du sag mal, kannst du mir kurz erklären, wo das ganze Geld ist? Aber in einem sachlichen, neutralen, vernünftigen Ton. Und in diesem Moment hat er mir auch gesagt, er konnte gar nicht anders. Er hat sie die ganze Zeit über belogen, aber in diesem Moment konnte er nicht anders und hat gesagt, ich hab's verzockt. So, und das ist immer der Punkt, ich beschreibe es auch immer mit diesem Reh auf der Wiese, ja, wenn du das Reh fangen möchtest, ja, wenn du jetzt auf das Reh losrennst, ist es weg. Wenn du aber vorsichtig und langsam auf dieses Reh zugehst, dann hast du die Chance, es vielleicht einzufangen. Genauso ist es bei uns Süchtigen. Sei behutsam und vorsichtig. Wenn du merkst, dass irgendetwas nicht stimmt, sei behutsam und vorsichtig. Geh auf ihn proaktiv zu, spreche mit ihm und versuche mit gezielten Fragen die Antwort zu bekommen. Das ist so das, was ich so als Tipp mitgeben kann.
Jetzt denke ich über Rehe nach.
Geil, warte. Ja. Also das ist wirklich dieser Tipp, ne? Dieses sich selbst auch dafür sensibilisieren, wirklich darauf zu achten, was macht das Umfeld, was macht das engere Umfeld. Und wie gesagt, wenn da irgendwas ist, was dir komisch vorkommt, spreche es an. Und auch wenn du Ablehnung bekommst, dann beobachte weiter. Nimm es nicht persönlich. Sondern das ist unser Schutz, den wir haben als Süchtiger. Wir haben einen Schutz aufgebaut, dass eben keiner erstmal mitkriegt, was wirklich bei uns los ist. Wir sind innerlich komplett zerbrochen. Und wir tun so viel dumme Dinge eigentlich, die wirklich Hilfeschreie sind. Wo wir eigentlich nur darauf denken, boah, bitte, bitte ertapp uns. Bitte, bitte ertapp uns, dass ich nicht, dass das hier aufhört. Weil wir selbst können nicht aufhören in diesem Moment. Und dann wir brauchen Hilfe. Alleine kommst du da nicht raus. Es gibt Menschen, die sagen, sie können alleine rauskommen. Da sage ich immer, ja. Das sind vielleicht, weiß ich nicht, 2% nachher.
Na, die also würdest du auch sagen, Aufmerksamkeit, ja auch in Verbindung zu sein mit den Menschen, die uns umgeben und eben dann vielleicht ne beim ersten Mal das Handy beiseite zu packen und wirklich wirklich anwesend zu sein, ne, darauf zu achten, genau. Wie ist mein Gegenüber, was kann ich vielleicht auch zwischen den Zeilen rauslesen, wie sieht die Person aus, also ist das so der Tipp, den du geben würdest?
Das ist der Tipp, den ich für heute geben kann. Genau. Und das ist mit der wichtigste. Und deswegen nochmal zum Abschluss, bitte immer emotionsfrei. Ich weiß, dass es für Angehörige oder auch für näherstehende Personen immer unglaublich schwierig ist, dann emotionsfrei zu bleiben, weil man halt vielleicht oft angelogen wurde und so weiter. Aber wenn du wirklich demjenigen helfen willst, versuch es bitte emotionsfrei. Mhm. Weil nur dann hast du die Chance, dass er sich öffnet. Irgendwann öffnet er sich. Aber manchmal brauchst du auch einfach Zeit. Und Geduld. Es ist leider so. Das ist halt leider die Krankheit mit den Süchten.
Wenn ich jetzt entweder selber das Gefühl habe, ich habe da vielleicht ein Thema, gerade wenn es jetzt um Spielsucht geht, ich bin vielleicht, weiß ich nicht, zu viel online unterwegs, zocke zu viel, oder ich beobachte das bei jemandem. Was würdest du denn sagen, sind so die ersten Anlaufstellen, ja, wo du jemanden hinschicken würdest, außer natürlich zu dir zu kommen?
Also in erster Linie sind es halt immer beste Freunde, Eltern oder sonstiges. Das ist immer das Erste, was greifbar ist natürlich. Wenn du eine Vertrauensperson hast, dann da. Wenn du das nicht haben solltest, aus welchen Gründen auch immer, dann gibt es genug Beratungsstellen in jeder Stadt. Auch das habe ich gemacht. Nochmal, es ist keine Schande, das einzugestehen. Es ist keine Schande, sich Hilfe zu holen. Es ist völlig in Ordnung, wenn dem so ist. Und das darfst du dir auch erlauben, Hilfe zu holen. Und du brauchst die Hilfe auch, und das weißt du. Und deswegen darf man sich nicht davor selber dann verstecken und sagen, und die Scham dann plötzlich hochkommen und sagen, ja, kann ich jetzt aber nicht, weil wer weiß, wer da ist, es ist egal, wer da ist. Es geht um dein Leben. Es geht darum, dass du daraus willst. Also setze es um. Und dann gehst du zu einer karitativen Einrichtung oder Diakonie oder was auch immer da gerade bei dir im Ort oder in der Umgebung ist, und die helfen dir. Und dann muss man gucken, wie es dann weitergeht. Aber das sind so diese ersten Anlaufstellen. Es gibt ja auch diese Notfall-Hotlines und so weiter. Es gibt ja alles Mögliche, wo du Berührungspunkte hast. Bei Psychologen sage ich nur mal ganz noch so ein letzter Hinweis. Such dir bitte den richtigen Psychologen, wenn du psychologische Hilfe in Anspruch nehmen möchtest. Gerade im Bereich Spielsucht zum Beispiel weiß ich, es gibt viele, die sagen, dass sie es machen, aber sie können es eigentlich nicht richtig, weil sie es nur aus Büchern rauskennen, was nicht abwertend gemeint sein soll. Aber es gibt wenige, die wirklich Experten auf diesem Gebiet sind. Und wenn du psychologische Hilfe dir holst, hol dir wirklich einen, der Experte auf diesem Gebiet ist. Und vor allen Dingen auch ganz wichtig bei Psychologen, bei dem die Chemie stimmt. Nur dann kann das funktionieren.
Und dann kann ich mir noch dein Buch bestellen. Das werden wir auf jeden Fall in den Shownotes auch verlinken. Wie ist denn jetzt so der einfachste Weg, um mit dir in Kontakt zu treten? Ist das über Instagram, über eine Nachricht, oder welchen Weg sollte ich wählen?
Also als allererstes würde ich mich natürlich freuen, wenn man mir auf Instagram folgt. Dann kriege ich vielleicht auch mal meine 1000 Follower voll.
Das hole ich gleich mal nach.
Nein, also für Betroffene grundsätzlich, aber auch für Angehörige gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel bei mir auf der Webseite sascha-heilig.com einen Soforthilfe-Call zu vereinbaren. Der ist komplett kostenfrei, der kostet gar nichts. Da kannst du einen Termin mit mir vereinbaren und dann sprechen wir ganz persönlich über das, was dich da gerade bedrückt, und ich versuche dann auch zu helfen, so gut ich kann. Und ansonsten ist das auch eigentlich so mit Instagram und Webseite der einfachste Weg, mit mir in Kontakt zu kommen. Also wenn du mit mir in Kontakt kommen möchtest, gibt es genug Schnittstellen, wo du es kannst, und es ist für jeden offen, da mit mir in Kontakt zu treten. So. Und da kann man auch mein Buch bestellen, auf der Webseite oder hier überall da, wo es Bücher gibt, Amazon oder sonstiges. Wenn man es bei mir auf der Webseite bestellt, sage ich immer noch dazu, dann wird es eigenhändisch von mir verschickt. Mit einer kleinen Widmung drin. Bei Amazon gibt es es nicht. Ja, so, aber wenn man es bei mir auf der Webseite bestellt, über meinen Shop, dann geht das.
Nein, ja, dann werden wir das doch auf jeden Fall
so
einrichten. So, genau. Nämlich.
Und ansonsten unterstützt gerne euren lokalen Buchhandel. Das muss ich auch immer sagen. Nicht immer nur Amazon, sondern vielleicht auch einfach in die Buchhandlung gehen, es da bestellen.
Ich finde dich auch in einer lokalen Buchhandlung.
Wenn du danach fragst, ja, ich bin tatsächlich da gelistet. Und dann kriegst du da auch mein Buch. Und es stimmt auch dann, wenn du es in der Buchhandlung nicht bestellst, dann kriege ich die Bestellung, weil ich mein eigener Verlag bin. ich wollte damals keiner verlegen. Muss ich auch dazu sagen, weil Spielsucht ist ja kein geläufiges Thema und damit verdient man kein Geld. Das war die Aussage. Aber aufgeben ist keine Option, nie und nimmer. Deswegen habe ich meinen eigenen Verlag gefunden. Und dann kriege ich die Bestellung und dann schreibe ich auch da gerne eine Widmung rein, weil dann verschicke ich es nämlich auch händisch.
Ja, mega. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und deine Geschichte zumindest in Ansätzen ja mit uns geteilt hast. Ich werde auf jeden Fall das ausführliche Interview dann jetzt mit in die Shownotes packen. Und bin ganz gespannt, wie es sich alles so weiterentwickelt und auf welchen Bühnen wir dich noch erleben werden.
Wir werden sehen. Aber vielen, vielen Dank, dass ich zu Gast sein durfte bei dir in dem Podcast. Er hat mich wirklich sehr, weil wir ja auch so eine Verbundenheit haben durch Raphael ja damals, da haben wir uns ja kennengelernt und sehr hat mich wirklich sehr, und danke auch da für deine Anfrage an mich.
Ja, wirklich. Sehr, sehr gerne.
Vielen, vielen Dank.
Voll schön. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr hört uns dann, also mich, nicht uns, nächste Woche Dienstag wieder hier im Podcast und checkt auf jeden Fall Sascha aus, damit wir die 1000 Follower knacken. Bis dann!